Für die von euch, die mich noch nicht kennen, ich bin die Donna. Und das ist tatsächlich so mein Name, das ist keine Abkürzung oder sonstiges. Und mein Nachname ist Tonne. Den Namen vergesst ihr nicht mehr. So, ich rede heute über das Angesicht Gottes. Ja, ich glaube, danach sehen wir uns alle. Das Gesicht von Gott zu sehen, das Gesicht von Jesus, seine Augen. Und da haben wir auch gleich mal die erste Sache. Jetzt bist du wieder da, jetzt hast du dich gestärkt. Jetzt drehst du dich mal zu deinem Nachbarn um und fängst mal an, ihm sein Gesicht zu beschreiben. Erklär ihm mal, wie du sein Gesicht siehst. Ah, okay. Oh. Sonst gibst du mir dann einfach das Mikro.
Ja, das ist so schlimm, ist glaube ich. Nur wenn es für dich irgendwie irgendwas ist, dann sag kurz was. Dann
ja. Ja, danke, das macht ihr spitze. Wisst ihr, was das euch jetzt gerade gebracht hat? Ich bin mit dem Spruch aufgewachsen, wer mehr weiß, dem fällt mehr auf. Wenn du mehr weißt vom Gesicht, dann fällt dir auch mehr auf. Wenn du mehr weißt vom Gesicht deines Partners, dann fällt dir mehr auf, wenn es mal anders ist. Oder wenn es gleich bleibt, dir fallen immer wieder neue Sachen auf, weil du sensibilisiert bist für das Gesicht. Ich bin gerne eine, die während sie spricht, zwischen verschiedenen Übersetzungen und alles Mögliche hin und her springt. Und ich habe zwar hier vorne dann die Bibelstellen, die ich verwenden werde, aber ich habe hier noch so eine kleine Übersicht, wo auch verschiedene Bibelstellen nebeneinander sind. Die Zettel reichen nicht für alle. Schnappt euch einfach so ein paar pro Reihe. Seid frei mitzunehmen. Wenn ihr sehr stark Interesse habt an diesen Handouts, dann könnt ihr im Büro einfach eine E-Mail schicken und wir senden es euch zu. Das Erste, mit was ich anfangen will, was ich als Überschrift euch zeigen will, was mir immer wieder auffällt. Ich muss euch sagen noch dazu, die Stellen, die ich euch heute zeige, das sind Sachen, die beschäftigen mich seit ungefähr 6 Jahren. Voll krass. Heute darf ich davon erzählen. Das ist echt krass, weil mein Bild sich über diese Sachen, die ich heute erzählen möchte, immer mehr verändert hat. Jedes Mal kam ein neuer Aspekt dazu. Das kennt ihr ja alle. Aber das Starke ist für mich, dass sich hier mein ganzes Bild von Gott, wie ich ihn sehe, verändert hat. Und das möchte ich euch heute erzählen. Einmal vor ein paar Jahren, da saß ich im Lobpreis. Ich habe mich schlecht gefühlt, ich weiß schon gar nicht mehr weshalb. Aber ich weiß noch ganz genau, dass ich es schwer hatte, zum Vater zu kommen. Ich habe tierisch dringend Vaterliebe, Papaliebe gebraucht. Und irgendwie fiel mir der Zugang total schwer. Ich weiß nicht mehr, ob ich im Lobpreis saß oder sonst wo. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern, was dann passiert ist, als ich ihm begegnet bin. Ich hatte wie innerlich so dieses Erlebnis, in den Thronsaal reinzukommen mit Jesus. Und ich stand im Thronsaal und der Thronsaal war hell erleuchtet und überall waren riesengroße Figuren, riesen Gestalten, so groß, dass ich totale Angst hatte. Und die einzige Reaktion, die ich mir vorstellen konnte, war, mich hinten in die Klamotten von Jesus reinzuwursteln. Bloß nichts gucken, bloß nichts sehen. Und dann ist er mit mir durch die Reihen und ich habe mich kaum getraut, nach rechts und links zu gucken, bis wir vorm Thron standen. Und ich habe innerlich gedacht, es wird ja immer schlimmer, wird ja gar nicht besser. Und dann vorm Thron war mir nur noch ein Blick möglich. Und das war der Vater auf dem Thron. Und dann hat er mich wie so von hinten nach vorne geholt. Und so. Und ich saß dann auf dem Schoß vom Vater. Da ist der Knoten geplatzt und all meine Versuche vorher. Ich brauche jetzt diese Vaterliebe. Ich muss jetzt da hinkommen. Ich muss jetzt irgendwie auf den Schoß kommen von meinem Papa. Und ich bin einfach nicht hingekommen. War eine Nu-Buff. Ich saß genau an dem Ort, wo ich hingehöre. Für immer. Und da gehe ich nicht mehr weg. Und der Sohn sitzt außerdem noch rechts daneben. Also, was ich aber jetzt in letzter Zeit so merke, ist, das war mir gar nicht klar in dem Bild, ist, dass er mich reingestellt hat zwischen sich und den Vater und dann noch hochgehoben hat. Wisst ihr, er, das ist er. Er stellt mich mitten rein, in die Mitte, in sich. Vater, Sohn, Heiliger Geist, in seine Gemeinschaft. Und da bin ich zu Hause, da stehe ich und da bin ich. Und da gehe ich nicht mehr weg. Und dann können Sachen um mich rum sein. Von Ängsten bis zu Herrlichkeiten, die mir dann keine Angst machen. Weil ich bin in ihm. Und das Krasseste ist, da bin ich auf einer Höhe. Da gucke ich in die Augen. Ja, das ist der Ort, wo ich in Augenhöhe, unter vier Augen mit Vater, Sohn, Heiliger Geist bin. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen in 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Denn Gott, der gesagt hat, er hat es gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Er ist es. Er, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er ist es, der aufgeleuchtet ist. Nicht ich oder ich bin aufgeleuchtet, sondern er ist aufgeleuchtet zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus Christus. Im Gesicht von Jesus Christus. Hier steht in anderen Übersetzungen, in der Passion Translation, von der lese ich zurzeit total viel. Das ist nicht eine Übersetzung, die von uns ist. Brian Simmons, ein Engländer, der hat die Aufgabe gekriegt, die Bibel einfach neu zu übersetzen. Und er hat auch Offenbarung vom Hohen Lied, von dem, wie Jesus seiner Braut hinterherläuft. Und so ist seine ganze Übersetzung irgendwie geprägt. Sie schmeckt total danach an allen Stellen. Deshalb finde ich sie toll. Aber es ist halt viel Englisch. Ich versuche dann immer mal, das zu übersetzen. Jedenfalls, da steht, God is the one who has cascaded his light into us. Der hat es sich herabgestürzt, sein Licht in uns. Das ist er. Ich finde es so krass, dass er, der Licht in der Finsternis, es sich so darstellt als einer, der sich herabstürzt in uns mit seinem Licht. Er ist derjenige, der Verantwortung übernimmt und er ist derjenige, der es macht. Er. His brilliant dawning light, das brillante, aufgehende Licht of the glorious knowledge of God. Knowledge, das Wort mag ich so gern, weil es für mich so viel das Kennen ausdrückt, nicht nur Erkenntnis, Erleuchtung, sondern es ist so dieses persönliche Kennen, was es für mich ausdrückt, wenn ich Knowledge lese. Herrliches Kennen von Gott, wenn wir in dem Moment, wo wir ihn erhaschen, in sein Gesicht gucken, in das Gesicht gucken von Jesus Christus. Wir kennen Gott, indem wir in sein Gesicht gucken. Wenn du jemandem ins Gesicht gucken kannst, ist der erste Schritt, dass du ihn kennst. Wenn du jemandem nicht ins Gesicht guckst, kannst du fast nicht sagen, dass du jemanden kennst. Also wenn du noch keinen gesehen hast, kannst du eigentlich nicht von kennen reden. Und in der Amplified, da steht sogar, so as to beam forth, in uns hervorleuchten. In uns wie hervorleuchten, dieses Licht, was uns zur Erkenntnis bringt von dem, wer er ist, in seinem Gesicht. Ja, wenn... Und darum geht es jetzt gleich. Das ist so fasst so alles zusammen. Wir schauen in Jesu Augen, in sein Gesicht und sehen zusammen mit dem Heiligen Geist den Vater. Und er ist es, heißt es in der Elberfelder, ne? Er ist es, der aufleuchtet und hervorleuchtet. So, jetzt lass ihn mal derjenige sein, der aufleuchtet und hervorleuchtet in dir. Ja? Mach dich bereit. Mach deine Augen zu, mach dein Herz auf und guck rein, wie er jetzt hervorleuchtet. Im Gesicht von Jesus. Lasst die Augen gerade zu. Ich lese euch eine Geschichte vor. Und es steht in Markus 5. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, hey Jesus, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sagst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Und die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Ich habe zwei Kinder, den Dan und den Pepe. Dan ist 5 und Pepe ist fast 3. Und die werden beide größer als ich. Die schlagen sich und streiten sich und kämpfen. Das machen sie wunderbar. Ha. Nur den Eltern gefällt es oftmals nicht so gut, ne? Und die haben dann einen Erziehungsauftrag. Und dann, ganz ehrlich, wir haben jetzt zurzeit Baufix ist total der Renner bei uns. Und Baufix so eine kleine mini große Schraubenkiste und dann der Rest Platten und so. Und die Schraubenkiste, die wird halt von dem Kleinen super gerne einfach mal ausgeleert. Dann landet alles im Haus rum. Und der Große, der regt sich darüber auf, weil er will was bauen. Es sind keine Teile passend da. Und das gibt immer Ärger die ganze Zeit. Mensch, jetzt sagt man schon immer, Pepe, wenn der Darm ist, dann lässt du die Finger bitte davon. Und letztens kommen wir rein. Wie da gekreische Ärger. Und dann sieht man nur, wie der Pepe die ganze Schachtel nimmt und über den Kopf vom Dan ausleert. Und also jetzt stellt euch mein Gesicht vor. Ne? Mein Gesicht ist im ersten Moment genervt. Wie oft habe ich es schon gesagt? Also Alter, schon wieder hat man nie seine Ruhe. Und sehr oft auch, kommt auch ein enttäuschter Gesichtsausdruck. Wir haben so oft darüber geredet. Mensch, meine Erziehungsmaßnahmen, die funktionieren einfach nicht. Ne? Bis hin zu Ärger. So kannst du nicht mit dem Dan umgehen. Ja? Und mein Gesicht macht da ein paar Entwicklungen durch. Und wenn ich dann in den Spiegel schauen würde, denke ich oft, und ich würde jetzt mein Gesicht angucken, dann würde es mir manchmal eigentlich gar nicht so gefallen, weil ich so gar nicht aussehen will. Und das hat mich in letzter Zeit auch immer wieder dahin gebracht, mir zu überlegen, wie er aussieht, wenn er mich anguckt. Ja, schaust du mich auch mal so an mit einem Wechselbad der Gefühle? Nein. Und das zeige ich euch heute. Das ist einfach so krass. Mein Pepel, der rennt dann gerne, wenn er geschimpft wird, in sein Zimmer, heult, kommt nicht mehr raus und ist total beleidigt. Das kennen wir vom Großen gar nicht. Und der braucht dann so viel Liebe, um wieder normal zu sein. Er muss eigentlich gedrückt und umarmt werden. Und man muss ihm hinterherlaufen und ihn, komm Pepe, es ist schon gut. Und ihn wieder nehmen. Und dann ist alles wieder gut, wenn er im Arm ist. Es ist für uns krass, so Unterschiede auch zwischen Kindern. Kennt ihr. Er versteckt sich erst und dann kommt dieses Zurückkommen, ne? Das erinnert mich so an das, was wir in der Bibel lesen, was am Fall einfach passiert ist. Ne? Adam hat geglaubt, bevor die Tat kam, Adam hat geglaubt, dass Gott etwas zurückhält. Und dadurch kam eine Angst in ihn rein, er könnte zu kurz kommen. Könnte die? Er könnte was verpassen. Er könnte nicht genug kriegen. Große Angst. Diese Angst führte dann dazu, dass ich mich um mich selber kümmere. Dass ich gucke, dass ich selbst gefüllt bin, dass ich nicht glaube, dass Gott mich so gut füllen kann, wie ich mich selber füllen kann. Dass ich mich selbst schütze und ich selbst. Und das sehe ich bei meinen Kindern. Das Schlimmste ist an der ganzen Sache, dass ich darin dann mein Bild von mir selbst auf Gott produziere und sag so, selbst, wie ich bin, bist du auch. Und das bringt mich in die Trennung rein, das ist die Trennung. Wenn ich von Gott glaube, dass er tatsächlich Liebe von mir zurückhält, dann glaube ich, dass seine Gnade an Bedingungen geknüpft ist. Dann ist der Mensch tatsächlich gefangen in der Dunkelheit. Dunkel. Er kann nichts mehr sehen, wer Gott ist. Und was ich da aber auch im Sündenfall so krass finde, ist eben, dass Adam und Eva werden erstmal mit Fellen bekleidet. Ne? Sie verstecken sich, genauso wie mein Pepe, verstecken sich. Und Gott kommt und kleidet sie, um ihre Scham in gewisser Weise zu bedecken. Scham, ich sitze in meiner Angst, ich kann nicht anders, als muss mich selber um mich selbst drehen. Und ich kann nur heulen. Und er bedeckt sie mit Fellen, das erste Opfer, was getan wurde sozusagen, um wieder für sie zu ermöglichen, eine Art von Beziehung mit Gott zu haben. Es ist, wie geht Gott um mit Menschen, die jetzt so denken? Wie geht er jetzt mit uns um? Was macht er, wenn wir so denken? Ich meine, wir haben uns versteckt, nicht er. Ja. Und wir verstecken uns ständig gern, nicht er. Und ich verstecke mich ganz arg gern. Was macht er, wenn wir uns so fühlen, wenn wir uns so denken? Dann kommt Gottes Offenbarung, sein lebendiges Wort, und kleidet sich in menschliches Denken. Er kommt erstmal runter und kleidet sich in unsere Art von Denken, in unsere Ideen, in unsere Konzepte. Er versucht sich ja klar zu machen, das mache ich ja auch. Ich gehe zu meinem Kind runter und versuche zu erklären, wer ich bin. Dass es sich auf mich verlassen kann, dass ich hier für Gerechtigkeit sorge und das Kind sich nicht um sich selber drehen muss, dass es selber dafür sorgen muss. Das ist jedenfalls, was ich im Moment zu meinen Kindern sage. Mal gucken. Und so ist er mit Israel umgegangen, ne? Sündenfall, Israel. Er sucht sich sein Volk. Die hatten nicht die Wahl, ausgesucht zu werden. Er hat sie sich ausgesucht. Und was hat er gemacht? Sich ihnen komplett so ausgesetzt, dass ihr ganzes Denken wie neue Konzepte, er musste sich komplett wie beibringen, definieren, erklären. Das hat er gemacht. Und er war da wie so ein brennendes Feuer, was Krankheit, krankes Denken, kranke Vorstellung von Gott einfach wegbrennt. Ne? Und formte neues Denken, göttliches Verständnis wie Bund, Treue, Versöhnung, Barmherzigkeit, Gemeinschaft, Prophet, König, Priester, Identität, was das alles ist, das hat er im Weg mit seinem Volk geprägt. Ich finde es ganz interessant, dass er nicht so Sachen, Konzepte geprägt hat, eigentlich wie Gerecht, Richter, Strafe, Leistung, Begleichung, Werke. Auch Zorn hat er geprägt, aber nicht im Kontext von Gericht, Richter, Strafe, Leistung, Begleichung, sondern eigentlich eher im Sinne von Bund, Treue, Nähe, Beziehung. Das gucken wir uns vielleicht nochmal an heute, Zorn. Aber da auch für mich den Unterschied wieder zwischen Zorn und Wut. Ja, auf was war er denn genau zornig? Mal gucken, wie wir durchkommen. Ich hätte auch da was, aber... Gottes Offenbarung, sein lebendiges Wort in menschliche Konzepte gebracht. Das ist eine Art und Weise, wie er mit uns jetzt umgeht, wenn wir so denken. Die andere Seite ist, er wird sich selbst komplett selbst offenbaren und sich selbst hinstellen und selbst mit seiner Gegenwart uns so zum Ausrasten bringen, ja, sozusagen. Wir können es kaum ertragen, dass er da ist. In der Geschichte mit Israel, immer wenn er aufgetaucht ist, sind sie alle wie schreiend weggerannt, so nach dem Motto. Wenn Gott sich offenbart, und nicht nur eine Wahrheit über Gott, dann habe ich so eine krasse Begegnung mit Gott, dass letztendlich die Erfüllung dieser Begegnung eine Antwort fordert von mir. Und das ist das, was von uns, was oft so juckt. Ich muss jetzt tatsächlich antworten, wenn ich ihn gesehen habe. Ich muss tatsächlich, oder sagen wir es mal so, alles in mir schreit nach einer Antwort. Und die sieht so aus und so und so. Er macht sich nicht abhängig von meiner Antwort. Aber das ist das Schöne, dass es dich nicht so belässt, wenn du ihm begegnet bist. Das lebendige Wort Gottes, das findet seine wahre Erfüllung nicht nur, wie gesagt, im sich packen in menschliche Konzepte, sondern tatsächlich im Fleisch und Blut werden, im Hand und Fuß werden. Er schafft es tatsächlich, eine Lösung für uns hinzukriegen, die Hand und Fuß hat. Er entscheidet sich, eine tatsächliche, faktische Wiederherstellung von Beziehungen wieder hinzukriegen. Das ist das Starke, dass es hier nicht um eine Wahrheit geht, die irgendwie kein Hand und Fuß hat. Ja? Im Ausgesetztsein vor Gott kann Dunkelheit sich nicht halten und kann nicht unter den Teppich gekehrt werden bei Israel. Auch bei uns nicht. Im Tod, Kommen, Tod und Auferstehung von Jesus sehen wir eigentlich, das ist eigentlich die Offenbarung für uns, dass Gott sich nie getrennt hat von uns, dass er immer da war und dass er auch mit dem Volk Israel immer da war. Er hat sozusagen seinen Weg geebnet zur Menschwerdung durch die Geschichte mit Israel. Das habe ich mich in letzter Zeit immer gefragt, wenn es um Thema Gnade geht. Okay, ich kann ganz viel finden im Neuen Testament und im Alten ja auch. Alles weist auf Jesus hin. Ja, aber jetzt eigentlich zu sehen, dass es alles tatsächlich in ihm passiert ist und dass er schon so am Start war, sodass er das Konzept, wie er krass am Start schon da war, wie sein Gesicht schon da war, mir es versucht mitzuteilen bis hin dahin, dass es so vorbereitet, dass er mir tatsächlich in die Augen guckt, in Jesus. Das finde ich der Hammer und das muss ich euch zeigen, was ich da gefunden habe. Das ist stark. Guckt mal den priesterlichen Segen an, 4. Mose 6, 24 bis 27. Da steht, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Was mir als erstes da einfach komplett auffällt, ist wieder die Initiative. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Er sagt vorher, damit sollst du mein Volk segnen, immer. Ihr Priester, ab jetzt sollt ihr so zu meinen Kindern sprechen. Sagt denen das, das ist Statement Nummer eins, das sagt ihr ihnen immer. Immer wenn ihr sie seht, segnet, dann segnet ihr sie so. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. in der Neues Leben-Übersetzung nicht Luther. Da ist ein Fehler passiert. Da sagt er in Vers 25, wende sich dir freundlich zu. Oder in der Menge, da sagt er in Vers 26, erhebe sein Angesicht zu dir hin. Da steht sogar in der Amplified einfach das Wort face. Vers 25, the Lord make his face to shine. Der Herr macht es wie, dass sein Gesicht leuchtet upon you and enlighten you and be gracious. Wenn du erleuchtet wirst von seinem Licht, von dem scheinenden Gott, ja, was denkst du, was in dir ist? Und gewähre dir Frieden and be gracious. Gnadenvoll, freundlich, barmherzig und mit gebender Gunst zu dir. Sag das meinem Volk, dass ich ihnen zugewandt bin, dass sie sehen können, dass sie ungeteilte Aufmerksamkeit von mir haben, andauernd. Ich wende mich niemals ab, ich bin immer da. Und ich wende mich immer zu und ich schaue immer an. Ich wende mein Gesicht nicht ab, vor gar nichts. Und auch wenn du dich abwendest und dich versteckst, ich mach das nicht. Und auch wenn du dich entscheidest, wegzugehen, ich gehe nicht weg. In der Amplified Vers 26, the Lord lift up his approving countenance upon you. Ich finde, das kann irgendwie da nicht direkt da stehen. Ja? Bestätigen, dass dieses approving countenance, sein Gesichtsausdruck ist bestätigend, voller Wohlwollen, anerkennend, zustimmend zu dir. Da hast du nichts gemacht. Da hast du nichts gesagt, nichts getan, nichts geglaubt. Zugewandte Willigkeit ist auf seinem Gesicht, wenn er dich anguckt. And give you peace. Ruhe und Friedlichkeit deines Herzens und deines Lebens andauernd. Hey, ihr Priester, sagt das meinem Volk. Das ist meine Denke über sie die ganze Zeit. Und das finden sie alles in meinem Gesicht. Und dann zum Schluss auch noch dieses krasse, auf diese Weise sollen Aaron und seine Söhne meinen Namen über den Israeliten aussprechen. Und ich selbst will sie segnen in ein neues Leben. Ich selbst will sie segnen. Und mein Name auf sie, über sie, Immanuel, ich bin mit dir. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war, bin und immer sein werde. Ich werde mich nie verändern. Das ist mein Name. Das lege auf sie. Das ist auf sie gelegt. Das ist schon vorproklamiert als ihr Name. Das ist eine Beziehung voller Wohlwollen, die hier präsentiert wird. Eine Beziehung ins Gesicht, auf gleicher Augenhöhe, face to face. Eine Beziehung sozusagen unter vier Augen. Die krasseste Begegnung, die sich einer wünscht im Alten Testament, finden wir bei Mose. Gell? Mose, der sagt, ich möchte gerne sehen, ne? Und wir wissen, im Neuen Testament steht, sie haben hineingeschaut und würden gerne das erleben, was wir jetzt erleben. Ganz ehrlich, Jesus hat für uns eine Denke vollbracht, die wir jetzt haben in ihm. Und wir sitzen jetzt in ihm und können die gleichen Gedanken denken wie er. Das ist ein Zugang, der vielleicht da noch nicht vorhanden war, aber der gleiche Gott hat sich erklärt. Er zeigt, wer er ist. Und jetzt will ich euch zeigen, was er Mose erklärt, wer er ist. Und das ist absolut neuer Bund in meinen Augen. Mal gucken, ob er nachher das Gleiche sagt. Aber ich finde das im Alten Testament scharf. Das steht in 2. Mose 33. Ne? Ich lese euch mal ein Stück vor. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Ja, das hast du mir irgendwann mal gesagt, so. Jetzt würde ich es gern noch mal genauer wissen. Jetzt brauche ich es ganz dringend. Kannst du es noch mal? Also kennst mich mit Namen, ne? Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Die Sehnsucht, sich in den Augen des Vaters zu finden, ist in jedem von uns. Diese Sehnsucht, die hat Mose ausgesprochen und gesagt, so, also wenn wir das Ganze jetzt schon machen, darf ich das sehen? Und Antwort von Gott war, und er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mein Angesicht, die Hebräer kennen kein Wort für Gegenwart Gottes. Sie kennen gar kein Wort für die Präsenz Gottes. Die kennen nur ein Wort für das Gesicht Gottes. Und wir schreiben immer Angesicht. Ganz ehrlich, mit Angesicht kann ich gar nicht so viel anfangen, weil es für mich so was Heiliges, Antlitzmäßiges bedeutet. Mag für viele anders sein, aber ich mag dieses Gesicht. Face to face. Auge in Auge. Ja? Ich finde es so krass, dass sie kein Wort haben für Gegenwart, weil Gegenwart Gottes bedeutet gleich eben diese Art von Beziehung, nämlich Gesicht in Gesicht, Auge in Auge. Da gibt es nicht, okay, wir stehen in einem Raum, also deine Gegenwart ist zwar da und wir gucken auch irgendwie in die gleiche Richtung, aber das meint eine krass andere Gegenwartsform, eine Art von Beziehung, die nicht nur ist, wir haben halt Beziehung irgendwie miteinander, sondern wir haben eine partnerschaftliche Beziehung, eine Beziehung auf einer Ebene. Und dass das Gott, ach, das ist ja auch krass. Wusstest du auch schon, dass dein in sein Angesicht gucken dich zur Ruhe bringt? Alles, was so laut schreit, hat dann Sendepause. Und das Krasse ist, Gott sagt einfach, ja, mach ich. Hier, das, was du fragst, ja, gar kein Problem für mich. Hier, mein Gesicht geht mit dir. Jawohl, und ich bringe dich darin zur Ruhe. Ja? Du kannst beruhigt sein, Mose. Alles gut, hier bin ich. Ja? Dann geht der Mose weiter und sagt, er aber sagt zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Herr, kannst du das auch für mein Volk machen? Hier, können wir da ein bisschen weitergehen? Und dann sagt der Herr, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst, liebliche Freundlichkeit und Erbarmen und Mitgefühl gefunden in meinen Augen. Und ich kenne dich mit Namen. Nochmal gesagt. Und dann sagt, und jetzt kommen wir zum Herzstück der ganzen Sache, nee, das kommt noch später, aber jetzt kommt der Hammer. Er aber sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wir denken immer, oh ja, das ist der größte Wunsch, den du haben kannst, Herrlichkeit sehen. Jetzt sage ich euch mal, was mir das gesagt hat, als ich das in letzter Zeit gelesen habe. Hat alles gesprengt. Werdet neuer in eurem Denken, ne? Werd mal gesprengt in deinem Denken. So kann man auch gerne mal Hebräer 12,2 verstehen. Herrlichkeit, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ich habe mal Herrlichkeit nachgeschlagen. Herrlichkeit, da steht dieses Wort Kabod, dieses heilige Wort Kabod. Schwere, Ehre, Anerkennung, Würde, Herrlichkeit, Majestät. Zeig mir, wer du bist da oben in deiner Majestät und Würde und Herrlichkeit. Das ist Gott. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Das ist er. Aber er möchte sich anders verstanden wissen. Er antwortet, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorbeigehen lassen. Ich werde meine Güte an dir vorbeigehen lassen. Du fragst nach der Herrlichkeit, Würde, Ehre und Anerkennung. Ich sage dir, Du fragst nach der Essenz von meinem Sein, nach dem Zentrum von dem, wer ich bin. Ja, und ich sage dir, was das Zentrum meines Seins ist, wer ich wirklich bin, was die Essenz von mir ausmacht. Ich werde dir sagen und zeigen, was das ist, und das ist meine Güte. Und wenn ich das Wort Güte nachschlage, dann kommt da Gutes, Bestes, Wohlstand, Schönheit, Freude von Lob, Fröhlichkeit, Lust, Segen, Gutes, Bestes, mein Gutsein. Das hat Beziehung. Weil das bin ich nicht alleine für mich. Das bin ich im Ausfluss zu dir. Ich bin, ja, ich bin herrlich und majestätisch und voll, pass auf, pralle Fülle fruchtbaren Lebens und einschließlich eines imponierenden Anblicks. Ja, das bin ich. Aber ich möchte, dass du mich so verstehst. Ich möchte mich dir so vorstellen, in Güte, Gutes, Bestes, in wohlwollendem Zugang zu dir, zustimmend zu dir. Ja? Und dann sagt er, vorübergehen lassen und den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Und mein Name ist, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und ich und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Mein Name ist Gnade. Mein Name ist Erbarm. Was ich so krass finde, ist auch in Johannes 1, da steht, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen in Gnade und Wahrheit. Ich finde es interessant, dass da Herrlichkeit mehr auf diesem Aspekt noch gesehen wird, in Gnade und Wahrheit und dem Zugang zum Vater. Es wird ein neues Wort von Herrlichkeit versucht, geprägt zu werden von Gott hier. Und dann macht er das. Es ist wie, als wenn er so zu Mose sagt, hey, okay, du fragst nach dieser Essenz hier oben. Und du hast mich die ganze Zeit jetzt schon gefragt, ob ich mitgehe. Und ich habe dir schon die ganze Zeit ja gesagt, ja, mein Angesicht geht mit dir und so weiter. Es ist wie, als wenn er sagt, wie lange willst du noch so tun, als wärst du getrennt von mir? Wie lange willst du noch so tun, als wäre ich an einem anderen Ort als du? Vielleicht sagt er auch zu euch irgendwo an dem Punkt, wie lange willst du noch so tun, als wäre ich woanders? Wie lange willst du noch so tun, als wäre ich nicht hier in dir? Und wie lange willst du noch so tun? Die Frage wird noch tiefer später, die muss ich noch vertiefen. Dann sprach er, Vers 20, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Na, jetzt haben wir es doch. Ich glaube, bei aller Tiefe, die dieser Vers echt herausfordernd erwartet, ich glaube, schau mal, jetzt ist meine Offenbarung dir gegenüber noch außerhalb. Aber ich will nach innen. Und ich erkläre dir jetzt, wie das geht. Weil jetzt erklärt sich Gott weiter. Und jetzt kommt der Oberhammer. Gott behandelt Moses schon aufgrund dessen, wer er ist, aufgrund der Grundlage seines Plans gefasst vor Grundlegung der Welt, dass er seine Menschheit bei sich in sich tragen wird. Er behandelt ihn aufgrund einer Tatsache, die noch nicht historisch erfüllt ist, aber schon in ihm, in dem Genie Gottes erfüllt ist. Er behandelt ihn jetzt gemäß sich. Ja, wenn ich mal anfangen könnte, meine Kinder so zu behandeln, so dass ich mir treu bin in erster Linie und darin ihn. Ja. Oh. Der Herr lebt in mir, es wird kommen. Jetzt passt auf. Vers 21, jetzt behandelt er Moses genauso. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Siehe, jetzt schau hin, hier ist ein Platz bei mir. da sollst du dich auf den Felsen stellen. Hier ist ein Platz bei mir, in mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Felsen als Bild für Jesus. Felsen, hier sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten. Du sollst dich stellen auf den Felsen, dich verlassen auf Jesus, dass er es geschafft hat. Ich werde dich jetzt in die Felsenspalte hineinstopfen. Ja? Ich werde dich jetzt in den Felsen noch hineinmanövrieren. Und dann wird meine Herrlichkeit an dir vorbeigehen und ich werde meine Hand schützend um dich rumstellen. Du wirst sehen, hier drin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Ich bin da drüber gestolpert. Ich weiß nicht, wie. Es ist mir einfach einen Tag in die Hand gefallen und ich konnte nicht mehr anders. Ich muss euch das zeigen. Ich habe Hohes Lied gelesen, 2 Vers 14. Ich komme gleich wieder hier drauf zurück. Aber da steht in der neuen Einheitsübersetzung, mein Täubchen in den Felsen, in der Bergwand, im Versteck. Lass mich deinen Anblick genießen. Lass mich hören deine süße Stimme. Zeig mir dein liebliches Gesicht. Wo? Im Versteck der Felswand, sagt die Menge. In der Felsspalte heißt es überall. In der Passion Translation, da steht, for you are my dove, du bist meine Taube, hidden in the split open rock, versteckt in dem aufgesplitteten Felsen. Was ein Bild ist für die blutende Seite von Jesus. Wo wir drin sind, wo er Blut und Wasser rauslaufen hat haben. Da ist die Geburt der Braut passiert. Geburt mit Blut und Wasser. Die Braut ist hier rausgeflossen, aus seiner Seite, aus der Felsspalte, aus Jesus, in Jesus rausgeflossen. Das ist der Geburtsort der Braut, ist in der Felsspalte, in Christus selbst, in seiner gebrochenen Seite. Ja? Und dann geht's in der Passion Translation weiter. It was I who took you and hid you up high. Es war ich. Er redet von ich. Ja, es geht um ihn. Er hat's geschafft. Ja? Ich war derjenige, der dich genommen hat und dich da rein versteckt hat an den Ort da oben. Den Ort da oben. Ja? In the secret stairway of the sky. Da oben. Im versteckten Platz am Himmel. Let me see your radiant face. Lass mich dein herrlich strahlendes Gesicht sehen. Ich bin so verliebt in dein Gesicht. Lass mich dich auf den Felsen stellen, damit wir echt jetzt Auge in Auge reden können, damit wir jetzt echt mal hier so reden können, wie ich das immer möchte und wie das mein Plan war von Anfang an. Das ist, wozu du geschaffen wurdest. In Christus, auf ihm, in ihm, durch ihn, mit ihm, dem Vater direkt in die Augen zu gucken. In einer partnerschaftlichen Beziehung nicht so. Oder die Amplified, in the seclusion of the clefts, in der Abgesondertheit des Cliffs, in the solid rock, im starken Felsen, in the sheltered and secret place of the cleft, im geschützten und keimen Platz des Cliffs. Das nenne ich doch abgesondert sein. Das ist für mich die Definition von abgesondert sein. Dieses wiedergefunden zu sein, versteckt im geheimen Platz in Jesus. Da drin. Und da drin sehe ich, wie er ist. Und da drin komme ich zur Ruhe. Und da drin sehe ich auch, wer ich bin. In seinen Augen. Ja. Wo? Jetzt eine Frage an euch. Und damit muss ich dann auch schon schließen von der Pause her, ne? Von der Zeit her. Ich komme zu einem Satz an euch und dann mache ich den Sack zu. Ja? Jetzt wird es persönlich. Nimm es persönlich, was ich jetzt sage. Wo gibt es Orte bei dir, wo wo du dich noch mit irgendeiner religiösen Form oder einer Struktur oder einem Art von Gerippe, was weiß ich, lediglich damit zufrieden gibst, ihm nur hinterher zu gucken, als ihm tatsächlich in die Augen zu gucken. Wo gibst du dich noch mit einer Form in irgendeiner Art und Weise damit zufrieden? Oder wo ist diese Form noch eine Entschuldigung für dich, nicht in sein Gesicht gucken zu müssen? Oder ihm auszuweichen? Warum sollten wir ihm hinterher gucken, wenn wir in Jesus Auge gucken können? Warum sollten wir so tun, als wenn wir uns mit einem was Minderwertigem zufrieden geben können, was nie sein Plan war? Sagt meinem Volk, mein zugewandtes Angesicht geht immer mit, ist immer bei dir. Du kannst dich entscheiden, nicht hinzugucken, aber er hat sich entschieden, für immer hinzugucken. Den Sack zumachen mit der, bei der blutflüssigen Frau. Haha. Haha. Kraft ging von ihm aus. Er läuft da lang und Kraft ging von ihm aus. Und er, was merkt er? Er wendet sich um. Er wendet sich um. Und er sagt, wo, hey, wo, da hat mich jemand berührt. Ja, ja, klar, dich haben alle berührt hier, was willst du? Und er blickte umher, um die zu sehen, die das getan hat. Und die Frau aber fürchtet sich und zittert. Da habe ich immer gedacht, naja, die zittert halt, weil sie Angst hat vor Verdammnis, ne? Weil in Lukas, da steht, in der gleichen Geschichte, da steht halt in anderer Form, als die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb. Naja, dann... Es ist auf jeden Fall Angst vor Verdammnis. Aber in letzter Zeit, schaut mal, da steht, in Markus steht, die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Wisst ihr, die Frau war krank. Ihr Stand war im Minus. Sie begegnet der zugewandten Herrlichkeit von hinten. Ja, von hinten. Berührt das Gewand und ist im Stand Null. Ja? Völlig wiederhergestellt. Und das ist Status Quo. Völlig wiederhergestellt. Stell dir vor, selbst das kriegen wir oft nicht hin. Ja? Jetzt belässt sie Jesus aber nicht dabei. Ich glaube, dass sie Furcht hatte und zitterte, weil ihre Sicht nicht weiter ging als bis Null. Ja, wenn wir der Herrlichkeit ausgesetzt sind, wenn wir Gott ausgesetzt sind, dann passiert's. Dann geht alles auf, dann im Ausgesetztsein von ihm, da läuft man schreiend weg oder läuft richtig rein. Und dieser Herrlichkeit ist sie Stand Null. Und was macht Jesus? Der setzt noch einen drauf und er sagt, ich gehe hier nicht weg, ohne dass ich dich gesegnet habe. In meinem Angesicht. Du gehst nicht weg mit meiner Segnung, ohne mir in die Augen geguckt zu haben. Weil das repräsentiert, wer ich bin. Du kommst von hinten. Du möchtest Status Quo. Aber ich sage dir, ich will plus, ich will noch mehr. Ich will face to face. Ich will Auge in Auge. Ja? Und 12 Jahre lang hat die Frau einen Blutfluss. Er ist übrigens auf dem Weg zu einem Kind, was 12 Jahre alt ist und im Sterben liegt. Ich weiß nicht, Es ist wie, als wenn er sagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt laufen die Dinge anders, wenn ich in der Stadt bin. Ja? Wenn ich in der Stadt bin, dann wird uns in die Augen geguckt. Und dann siehst du, wer ich bin. Und dann siehst du auch, wer du bist. Und für welches Leben du geschaffen wurdest, nämlich zum Leben im Plus. Nicht im Status quo, nicht nur geheilt und befreit, sondern in einer partnerschaftlichen Beziehung hier, Hand in Hand mit mir, anguckend mit mir, Auge in Auge mit mir. Ich finde es auch so krass, Berührung als erstes. Ja? Es ist wie, als wenn sie ihn berührt, geheilt wird. Ja, wir haben ihn schon erlebt. Erlebnisse gehen tiefer noch, wenn wir seine Augen sehen. Ja. Ich bin jemand, der versteckt sich gern. Ich wollte nicht hier sein an dem Tag heute. Ja. Ja, und dann habe ich gedacht, der beste Ort, sich wirklich zu verstecken, ist nicht äußerlich wo nicht hinzugehen oder sich einfach zuzumachen oder einfach nichts ranzulassen oder zu gucken, dass keiner seine Verletzungen sieht, die man so hat. Keiner sieht, wie arg man krankt. Aber das beste Versteck ist hidden in the split open rock. Versteckt in dem aufgespaltenen Felsen, in den er mich hineingesetzt hat. Ja. Das ist mein bestes Versteck. Ja, von dem her, ich bin versteckt. Voll und ganz in Jesus. Oh, ist das gut. Wo versteckst du dich? Wo versteckst du dich noch im alten Denken wie Adam im Garten, wo du doch eigentlich mit Jesus zur Rechten des Vaters sitzen kannst? Versteck dich doch am richtigen Ort. Ja, ich hätte noch mehr, aber das ist ein Punkt. Das ist gut. Ja. Ich bitte noch. Jesus, wir danken dir, dass wir uns nicht mehr bergen, schützen müssen, weil du es getan hast. Ich danke dir, dass wir deine Augen sehen dürfen und sehen dürfen, wer du wirklich bist. Dass du dich nie versteckst vor uns und dass du niemals weg bist. Und wir danken dir, dass wir dich sehen dürfen, Vater. Dass wir mit dir sitzen dürfen, gesehen werden dürfen von dir. Und dann brauchen wir uns keinen Menschen mehr sehen. Und doch sehen uns alle, aber in dir. Danke, dass wir in dir sowas von mitbegraben, mit auferstanden sind, dass wir in dir eins geworden dich sehen können, wie du wirklich bist und uns sehen dürfen, wer wir sind. Als welche, die richtig krass berufen sind, Teilhaber zu sein von deinem Leben. Ja, danke, dass du uns angenommen hast in deiner Art von Leben. Dass wir willkommen sind in deiner Art von Leben. Und wir sind es. Mhm. Oh, Jesus, wir lieben es, in deine Augen zu gucken. Und das hört nicht mehr auf und das wissen wir. Für den Rest unseres Lebens, für den Rest der Ewigkeit dürfen wir da reingucken. Und auch nichts, auch unser eigenes Denken befördert uns nicht mehr daraus. Dafür danken wir dir. Amen. Amen.